Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Warum lieben die einen Bungee-Springen und Survival-Touren, während anderen schon beim Anblick einer Rolltreppe der Angstschweiß ausbricht? Möglicherweise liegt die Antwort im Hippocampus. In diesem Teil des Gehirns haben Forscher aus Schweden und Brasilien bei Mäusen beobachtet, dass bestimmte Neuronen die Risikobereitschaft steuern. Der Studie zufolge können diese Mutzellen bei entsprechender Stimulierung im Gehirn einen Rhythmus produzieren, der auch bei Tieren zu finden ist, die sich in Gefahrennähe sicher fühlen, zum Beispiel weil sie gut versteckt sind. Die Zellen lassen sich demnach auch mit pharmakologischen Stoffen beeinflussen, zum Beispiel mit Nikotin. Das könnte der Grund sein, warum Raucher besonders viel und hektisch rauchen, wenn sie nervös oder ängstlich sind. Wenn sich die Ergebnisse der Studie bestätigen, könnte das bei der Behandlung von Angststörungen und Depressionen neue Wege eröffnen. Bisher werden Patienten oft mit Psychopharmaka behandelt, die auf das ganze Gehirn wirken, mit den entsprechenden Nebenwirkungen. Die wären vermeidbar, wenn nur gezielt die Mutzellen im Hippocampus angesprochen werden könnten. Solar- und Windkraftanlagen in der Sahara wären vielleicht doppelt gut. Das schreiben Forscher aus China, Italien und den USA im Fachmagazin Science. Ihren Berechnungen zufolge hätten Anlagen neben Stromerzeugung theoretisch noch einen zweiten Effekt, mehr Regen. Solar- und Windkraftanlagen würden demnach die Luftströme und Temperatur am Boden so verändern, dass mehr Wolken entstehen. In der Sahelzone südlich der Sahara würde die Niederschlagsmenge sich dadurch sogar verdoppeln. Die Forscher rechnen allerdings in sehr großen Maßstäben. Für ihre Studie gingen sie davon aus, dass 3 Millionen Windräder und Solaranlagen gebaut werden, die 20% der Sahara bedecken. Damit ließe sich genug Strom erzeugen, um den ganzen Bedarf der Weltbevölkerung zu decken. Selbst wenn die riesigen Anlagen tatsächlich gebaut würden, bliebe der größte Teil der Sahara trocken. Trotzdem würden Menschen im Süden der Wüste davon profitieren, wenn es mehr regnet, weil es mehr fruchtbares Ackerland gäbe. Die Forscher halten groß angelegte Solar- und Windkraftanlagen in der Sahara jedenfalls für eine gute Idee. Die meisten Affen würden zu einem leckeren Apfel nicht Nein sagen. Manche Arten aber lassen die süßen Früchte völlig kalt. Forscher aus Japan und Indonesien haben jetzt herausgefunden, warum. Untersucht haben sie das an 2 Langurenarten. Die leben unter anderem in Indien und Indonesien. Dort laufen sie auch mal in Tempeln rum oder klauen Touristen ihre Kameras. Im Fachmagazin Primates schreiben die Forscher, die Geschmackssensoren in der Zunge der Affen reagierten nicht auf Zucker. Offenbar könnten sie süße Dinge gar nicht schmecken. Das bestätigte auch ein Experiment. Darin boten die Biologen den Affen kleine Portionen Gelee an, das entweder Zucker enthielt oder nicht. Die Tiere hatten keine Vorliebe für die gezuckerten Belohnungen. Frühere Studien hatten schon gezeigt, dass die Languren allgemein keinen besonders guten Geschmackssinn haben. Auf bittere Dinge reagieren sie nämlich auch nicht. Laut den Forschern liegt das vermutlich daran, dass die Affen hauptsächlich Blätter fressen. Sie haben deshalb spezialisierte Mägen, ähnlich wie Kühe. Reife Früchte würden sie vermutlich gar nicht vertragen. Was passiert, wenn 1 Million Künstler zusammenarbeiten? Dass sowas überhaupt geht, ist dem Internet zu verdanken. Die Webplattform Reddit hat ihren Nutzern im April 3 Tage lang eine digitale Leinwand zur Verfügung gestellt, auf der sie gemeinsam malen konnten. Allerdings durfte jeder Nutzer nur alle 5 Minuten einen Pixel setzen. Forscher vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte haben die Entwicklung des Kunstwerks jetzt analysiert. Im Fachjournal PLOS ONE schreiben sie, die User sind schnell drauf gekommen, dass sie in Teams arbeiten müssen. Am Anfang waren auf der Leinwand noch viele kleine Bilder verstreut. Mit der Zeit bildeten sich aber immer größere Gruppen, die zum Beispiel gemeinsam die Mona Lisa oder Figuren aus Computerspielen nachzeichneten. Als der Platz auf der Leinwand knapp wurde, mussten die Nutzer ihre Kunstwerke gegen andere verteidigen. Die Forscher vergleichen es mit Bakterienkolonien in einer Petrischale, die sich gegenseitig überwuchern. Das zeige, dass Kultur durch Konkurrenz entstehe, nach dem gleichen Prinzip wie biologische Anpassung. Wenn draußen Pollen fliegen, dann bleiben Allergiker gern zu Hause. Eine Landschaftsökologin aus Eichstätt hat sich damit befasst, wie Allergiker wenigstens einen Park betreten können. Sie hat einen entsprechenden Index von spanischen Botanikern optimiert, der das allergische Potenzial von Parkpflanzen besser berechnen lässt. Am Beispiel des Hofgartens in Eichstätt berücksichtigt der neue Index neben den Arten auch die Größe und das Geschlecht von Pflanzen. Denn einige männliche produzieren bei geschlechtsreife Pollen, weibliche dagegen nicht. Der Beispielgarten der Landschaftsökologin ist demnach weniger gefährlich für Pollenallergiker. Rund 10% der Bäume und Sträucher verbreiten allergene Pollen nur für kurze Zeit. nochmal so viele stärker wie Hängebirken oder Haselsträucher. Die Wissenschaftlerin empfiehlt, in Zukunft ganz auf solche Pollenhauptquellen zu verzichten und weibliche Pflanzen zu wählen, um Grünanlagen allergikerfreundlich zu gestalten. Weltweit wachsen Städte und das hat Folgen für die Tierwelt, zum Beispiel für heimische Eidechsen. Trierer Evolutionsbiologen haben etwa bei der Saumfinger-Eidechse festgestellt, dass sie längere Beine hat, größere Zehenballen und mehr Lamellen an den Zehen, um auf glatten Oberflächen wie Metall oder Beton besseren Halt zu haben. Sie kann sich auch schneller bewegen als Artgenossen im Wald. Problematisch sehen die Biologen die Entwicklung bei städtischen Mauereidechsen. Sie haben in Trier, Saarbrücken, Mannheim und Freiburg nach ihnen gesucht und nur noch in Trier heimische Genlinien entdeckt. Die übrigen haben sich mit Linien aus Frankreich oder Italien vermischt. Diese fremden Arten wurden demnach ausgesetzt oder kamen als blinde Passagiere und verbreiteten sich über Straßen, Kanäle, Flüsse oder auch Züge. Wenn sich invasive und heimische Arten paaren, werden Genome, die sich zum Teil über Jahrmillionen isoliert entwickelt haben, neu zusammengewürfelt. Mauereidechsen sind durch EU-Richtlinien geschützt. Für die Biologen stellt sich jetzt die Frage, ob das auch für nicht heimische Linien gilt. Die Studienautoren meinen, nein.
Deutschlandfunk Nova.